Den Anker werfen. Unser Referat hat 4 Teile und wir werden es miteinander halten. Ich werde etwas über die Wellen sagen. Was braucht's einen Anker, wenn's keine Wellen gäbe, kein Sturm, wo ich den Anker werfen müsste? Ich war im letzten Jahr auf einer griechischen Insel. Ich halte mich für eine gute Schwimmerin. Die Wellen waren hoch. Ich bin in eine Bucht hinausgeschwommen, durch die Brandung durch, bis dahin, wo die Wellen tragend wurden. Und ich fand es eine ganze Weile schön, bis hin zu dem Moment, wo ich wieder zurück wollte. Ich schwamm zurück aufs Ufer und es wurde mir immer klarer, dass es nicht geht. Dass es die Strömung so ist, dass ich zuverlässig rausgetrieben werde aufs Meer und dass es keine Möglichkeit gibt, zurückzuschwimmen. Strömung, Wellen. Ich dachte erst, es ist ein Spiel. Und es war auch die erste halbe Stunde ein Spiel. Und dann habe ich gemerkt, dass die Strömung mich treibt und ich da nichts tun kann, um selbst auf Kurs zu kommen. Und bei mir war es so, um diese kleine Story zu beenden, dass an einer Seite noch Klippen waren und ich wusste mir keinen Weg. Ich dachte, ich kann nur versuchen, quer zu schwimmen. Was auch nicht sehr attraktiv war, wenn man auf Steine und Klippen zuschwimmt. Und ich bin rausgekommen, bin ja hier, aber ich weiß jetzt etwas über Strömungen, ich weiß etwas über Wellen. Wie ist das mit den Strömungen und mit den Wellen, für die jetzt nicht aktuell da sind, sondern die wir in unserem eigenen Leben erfahren? Wolfgang meint, und ich glaube mittlerweile, dass er recht hat, dass es 2 Danke. Dass es 2 Arten von Gefährdung gibt. 2 Arten von Strömung, 2 Arten von Wellen, die wegtreiben. Und die eine Gefährdung, die ist, dass ich mich bedroht fühle, dass etwas als Bedrohung auf mich zukommt. Ganz einfaches Beispiel wäre, dass jemand hier ist und sagt, ich habe Angst vor meiner Chefin. Ja, Arbeitsklima bei uns, wenn meine Chefin nur den Mund aufmacht und etwas über mich sagt, dann fange ich innerlich schon an zu zittern, weil ich weiß nicht, wie es mit mir rauskommt. Bedrohung. Die eine Gefährdung, etwas bedroht mich, die andere Gefährdung, dass etwas mich verlockt, dass mir auf einmal ein Vorteil für mich aufleuchtet und ich denke, das ist doch gut, den nehme ich doch in Anspruch. Bedrohung und Verlockung als Strömungen, erst denke ich, ich kann mich wehren, dann merke ich vielleicht, dass ich getrieben werde. Ich will es etwas wegnehmen von mir selbst und meinem Denken und einen Satz aus dem Hebräerbrief nennen. Da heißt es im Kapitel 11 vom Mose, dass Mose sich festgemacht hat durch den Glauben. Er hat den Anker geworfen. Wir haben es einmal schon gehört. Er hielt sich an den er nicht sah, als sähe er ihn. Mose als der sich festgemacht hat. Und wogegen hat er sich festgemacht? Ihr werdet jetzt hören, es sind 2 Dinge. Er hat sich nicht Angst machen lassen. Er hat sich nicht durch die Bedrohung wegtreiben lassen und er hat sich nicht verlocken lassen. Er hat sich nicht hinüberziehen lassen auf seinen eigenen Vorteil, dass er es doch wenigstens gut hat. Dieser Satz in Hebräer 11, Vers 24 bis 27, der heißt so: Durch den Glauben, der Glauben ist der Anker, durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr Sohn der Tochter des Pharao heißen. Er wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als einen flüchtigen Genuss der Sünde zu haben. Er hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Verlockung, die Schätze Ägyptens. Denn er sah auf die Belohnung. Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs. Bedrohung, Zorn des Königs. Denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Da wird uns gesagt, dass Mose durch zwei Dinge angegriffen wird. Das eine, die Verlockung. Ich hab's doch gut, die Schätze Ägyptens. Ich für mich kann gut hier bleiben. Und das andere, dass wenn er aufsteht und geht, dann hat er den Zorn des Pharao. Dann hat er mit Gegenmaßnahmen zu rechnen. Er hat mit Widerstand zu rechnen, mit Bedrohung. Und beides, sagt der Hebräerbrief, Mose hat sich so festgemacht, dass beides ihn nicht wegtreiben konnte, dass diese Wellen, diese Strömungen von Verlockung, die Schätze Ägyptens, und dass mir jemand Angst macht, dass es mich nicht wegtreiben kann. Interessant ist, dass nicht jeder von uns gleich angreifbar ist. Zum Beispiel Bedrohung. Es gibt manche von uns, die lassen sich schnell Angst einjagen. Da brauchst du nur ein bisschen andeuten, ach, und dann kippt der ganze Mensch zusammen. Und dann gibt's Menschen, wenn du anfängst, ihnen zu drohen, die lassen sich nicht Angst machen. Die stehen hin und gehen in Kampfposition und sagen, versuch doch mal, mich zu bedrohen. Aber wie steht's um das Verlocken? Wir haben die Einfallstore für das, was uns wegziehen, was uns wegtreiben will, nicht alle an derselben Stelle. Aber als Pole meine ich, dass da etwas dran ist, dass das die Grundgefährdungen sind. Dass ich mich wegtragen lasse, weil mir jemand Angst macht oder etwas, oder weil mich jemand verlockt und mir etwas verspricht. Zu dieser Verlockung, mich hat es sehr beeindruckt, dass Johannes Hartel, der mit seinen Gebetskonferenzen viele Menschen anzieht, dass er gesagt hat, ich mache Pause. Ich will nicht schwimmen auf der Welle meines Erfolgs. Alle Achtung. Denn auch das Geistliche, dass es gut läuft im Geistlichen, dass ich gehört werde, ist auch alles Verlockung. Man sollte doch nicht denken, dass es im Geistlichen anders wäre als sonst mit dem, was mir Vorteile, Gutes verspricht. Der hat gesagt, ich mache Pause und wir hören neu hin, was für uns dran ist. Vielleicht ist es das ja wieder, aber nicht in eine Dynamik hineinkommen, die mich treibt, in eine Strömung, die uns übernimmt. Wodurch also konnte Mose festbleiben? Durch den Glauben. Und das ist für unser Eingangsreferat die Frage, wie sieht ein Glaube aus, der solche Widerstandskraft hat, dass ich mich nicht bedrohen lasse und dass ich mich nicht verlocken lasse. Was ist das für ein Glaube? Wir nehmen das vielleicht aus diesem ersten Impuls mit. Wenn wir fest sein wollen, Ruhe haben wollen, bei uns selbst und bei Gott sein wollen, Es liegt nicht daran, dass das Meer ruhig ist. Es liegt nicht daran, dass es keine Wellen gibt. Wir diskutieren keine Wellen weg. Und wir beten hoffentlich jetzt auch keine Wellen weg. Sondern wir werfen den Anker. Die Ruhe habe ich vom Anker inmitten der Wellen. Und erst wenn es Wellen gibt, dann merke ich, ob ich einen Anker habe. Da merke ich's, wie es um mich steht. Wenn mich einer bedroht, wenn mir einer an den Karren fahren will, dann merke ich, ob ich einen Anker habe oder nicht. Wenn mir etwas versprochen wird, mein Vorteil, ich darf mitschwimmen auf einer Welle, dann merke ich, ob ich da sofort anbeiße oder ob ich einen Anker habe, wo ich festgemacht bin. Von Mose wird es heißen, er hielt sich an den, sein Anker, den er nicht sah, als sähe er ihn. Hat mich schwer beeindruckt. Mose sah nichts. Sein Anker bestand nicht in einer solchen Tüte von Gottes Erfahrungen. Wobei der Witz ja ist, Mose hat ja eine Menge gesehen. Ja, Mose ist ja noch einer, wenn man die Bibel aufschlägt, wird man sagen, boah, der hat ja was gesehen. Hebräerbrief sagt, Achtung, wir halten hin, dass Mose fest war. Das lag nicht an seiner Tüte von Gottes Erfahrung. Er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Sein Anker war nicht, ich habe das und das erlebt. Sein Glaube war offensichtlich anders. Jetzt erlaube ich mir, an dich weiterzugeben.
Dass man so glauben kann, wie Mose das getan hat, das ist das Ergebnis einer Übung. Ich kann mich nicht einfach entscheiden dafür, jetzt mit Gott so umzugehen, als ob ich ihn sehen würde. Das ist ein Übungsprogramm. Das ist eine, auf gute Weise eine Gewohnheit. Uns geht es an der Konferenz heute Abend auch um das Anliegen, in einem solchen Glauben gesichert zu werden. Und darum auch das Bild vom Anker. Ein Anker hat die Aufgabe, etwas sicher zu machen. Ein Boot, das im Wasser schwimmt, das den Wellen, dem Sturm ausgeliefert ist, so zu sichern, dass es mitten im Sturm nicht verloren geht und gesichert bleibt. Im Bild ist das einfach. Und im Bild kann man es problemlos nachvollziehen. Es braucht einen Anker. Der Anker muss ausgeworfen werden. Ein Anker im Boot, der nützt nichts. So schön und schwer und imposant er auch ist. Es braucht eine Ankerkette oder ein Ankerseil. Und jeder, der was davon versteht, weiß, dieses Ankerseil muss lang sein. Kurz angebundene Schiffe gehen ganz gewiss unter. Je stärker der Sturm ist, desto länger muss das Seil sein, das Seil geworfen werden. Im Bild begreifen wir das alles sofort. Aber sobald wir beginnen, das zu übertragen, wie ist das mit unserem Leben, mit dem, was wir als Glauben erfahren, da tauchen grundlegende Fragen auf. Wir würden ja sagen, den Anker auswerfen, das heißt Glauben. An Gott, an den Vater Jesu Christi, an Jesus Christus glauben und sich an der Bibel orientieren. Und ich würde zum Glauben als der ersten Ausdrucksweise dazuzählen, den Anker auswerfen heißt beten. Die Geschichten der Bibel werden an dem Punkt aber kritisch. Und sie meinen, dass es durchaus sein kann, dass man glaubt, ernsthaft, mit Erfahrung glaubt. Aber ist es das schon? Kann es nicht sein, dass ich glaube und ich habe meinen Anker trotzdem nicht ausgeworfen? Könnte es sein, dass ich bete und bete und bete ernsthaft, mit Übung, mit Geschwistern und nicht merke, dass ich auch damit meinen Anker vielleicht noch gar nicht ausgeworfen habe, sondern in allem Glauben, allem Beten, der Anker immer noch bei mir in meinem Schiff, in meinem Leben liegt. Ich lese im Moment die Geschichte von Gideon, dem Richter Gideon im Richterbuch. Und an dieser Geschichte wird mir etwas davon deutlich. Die Bedrohung der Menschen zur Zeit Gideons, das waren die Midianiter. Die kamen einmal pro Jahr mit ihren Rennkamelen und mit ihren Zelten und mit ihren Nachbarn. Und wenn die Israeliten die Ernte eingebracht haben und auch brav schon gedroschen haben, also alle Arbeit erledigt war, dann kamen sie und haben die fertige Ernte eingepackt und mit sich genommen. Und das ging so Jahr um Jahr. Und wir hören davon, wie das Volk und auch Gideon klagt und sagt, ist denn Gott wirklich bei uns? Wo ist denn Gott? Wenn er bei uns wäre, dann würde es uns doch nicht derart gehen. Wie ist es mit den großen Geschichten, die die Väter uns erzählt haben, von Gottes wunderbarem Handeln in Ägypten? Wir haben es gehört, aber was wir erleben, ist was anderes. Sie erleben also bei allem Glauben und bei allem Beten keine Sicherheit. Und für sie ist klar, da macht Gott etwas nicht, das er uns eigentlich versprochen hat. Mir geht es so, dass ich diese Stimme kenne, zum Teil aus meinem Herzen, aber zum Teil auch aus den Menschen, die um mich herum sind, die glauben, die beten, aber sie leiden, weil sie den Eindruck haben, Gott macht seine Sache nicht richtig. Ich verlasse mich auf ihn. Aber das, was ich mir wünsche, was ich erhoffe, was ich brauche, das stellt sich nicht ein. Woran kann das liegen? Das Volk Israel zur Zeit des Gideon hatte viel Gotteserfahrung. Die eine Gotteserfahrung, die sie gemacht haben, war, Gott hat sich bewährt beim Auszug aus Ägypten. Die Geschichten konnte man erzählen. Und man erzählte damit von einem Gott, der versteht etwas von Befreiungshandeln. Und durchaus ein hochpolitisches Befreiungshandeln. Israel gegen Ägypten. Was war eine Befreiungstheologie? Durchaus. Und da wusste Israel, Gott versteht was, wenn es um die Frage nach Befreiung geht. Ein zweiter Teil der Glaubenserfahrung Israels war die Wüstenwanderung. 40 Jahre in der Wüste. Ein Riesenvolk. Und Gott hat sich da bewährt als Pfadfinder. Pfadfinder hieß ja nicht nur den Weg finden, sondern auf diesem Weg immer auch genügend Wasser zu haben und genug zu essen zu bekommen. Gott ist grandios darin, in der Wüste den Weg zu finden. Und jetzt kommen die ins gelobte Land. Da braucht es keine politische Befreiung mehr. Ägypten gibt es nicht, die Feinde sind besiegt. Also das, wo Gott sich bewährt hat, nämlich die Befreiung, das braucht man in gewisser Weise jetzt nicht mehr. Und das Land Kanaan ist auch nicht mehr die Wüste. Die Wege sind bekannt, man hat sich niedergesetzt, zur Ruhe gesetzt. Man brauchte niemand mehr, der den Weg erkundet und führt. Also die zweite Reihe der Erfahrung Israels, die war einmal wichtig. Aber jetzt braucht man was anderes. Und bei diesem anderen stellt sich die Frage für Israel, versteht Gott von dem auch etwas? Nämlich, versteht der was von Landwirtschaft und versteht der etwas von der Wirtschaft? Ist er ein guter Ökonom? Die kommen nach Israel und plötzlich müssen sie umstellen, die müssen aussehen, die müssen das Wachstum begleiten, die müssen ernten, dreschen, Vorratshaltung beginnen, lauter Dinge, die sie vorher nicht gemusst haben und auch nicht eingeübt haben. Versteht Gott von dem auch was? Nun, ist Israel aber gar nicht so hilflos. Denn die haben ja um sich und neben sich Menschen, die haben das seit Jahrhunderten gemacht. Und die verstehen was davon. Nämlich die Ureinwohner in Kanaan. Und von denen hat man gelernt, die Fruchtbarkeit hängt an den Göttern, die seit Jahrhunderten in Kanaan zu Hause sind. Und interessant ist, dass Israel das übernimmt. Die Asherah, die weibliche Gottheit, symbolisiert durch einen Baum oder einen Holzpfahl. Der Baal, dem baut man steinerne Altäre. Und wenn die Asherah und der Baal zusammenkommt, das ist durchaus auch sexuell, erotisch gemeint, und wenn man den beiden hier unten genügend Erotik vormacht, dann kommen die auch und werden miteinander erotisch und aus dieser Erotik erwächst die Fruchtbarkeit im Land. So hat man das sich gedacht. Und Israel sagt, das hat ja bis jetzt funktioniert, müssen wir doch weitermachen. Wir machen das heute mit Baal und Asherah nicht so weiter. Aber so weit liegt das nicht entfernt. Wir wissen auch und haben unsere Informationskanäle, ganz selbstverständlich, wie man es machen muss, damit man bekannt wird. Damit man im Internet-Account genug geliked wird und geklickt wird. Da muss man gucken, jeden Tag, nicht nur einmal, sondern oftmal wächst meine Zahl des Geliked-Werdens oder wächst sie nicht. Und wenn es nicht ist, dann weiß man genau, was man tun muss, damit es zunimmt. Ich weiß, wie man mich kleiden muss, um in dem Kreis, in dem ich anerkannt sein will, dazuzugehören. Ich weiß, was ich beruflich tun oder eben nicht tun muss, mit wem ich mich sehen lassen kann, mit wem ich mich besser nicht sehen lasse, was ich politisch äußern kann, was ich politisch lieber nicht äußere. Das weiß ich alles. Und dann merke ich vielleicht überhaupt nicht, dass all dieses Fragen mit Gott überhaupt nichts mehr zu tun hat. Natürlich, nebenbei glaube ich, nebenbei bete ich. Aber die wichtigen Fragen, wie werde ich bekannt? Wie werde ich beliebt? Wie komme ich im Leben vorwärts? Haben die mit Gott noch was zu tun? Und genau so war es bei Gideon. Die haben gebetet, die haben geglaubt, die haben genau gewusst, wo die Feinde sind, Midian. Übersehen haben sie dabei, auch Gideon, dass die Aschera, der Pfahl der Aschera, nicht bei den anderen steht. Er steht wo? Im eigenen Garten. Er wird den Kampf gegen Midian beginnen müssen, aber der Kampf gegen Midian beginnt im eigenen Garten. Man klagt Gott an, dass er nicht hilft, dass er nicht rauskommt. Ist das so schlimm, wenn die Aschera im eigenen Garten steht? Der Baalsaltar in diesem frommen Dorf, in dem man Gott geklagt hat, ja, auch angeklagt hat. In diesem Dorf steht der Baalsaltar, gerade oben im Dorf. Und in dem Moment, wo Gideon aufmerksam wird, was da los ist, da kriegt er Angst. Er kriegt nicht Angst vor der Aschera oder dem Baal. Er kriegt Angst vor dem eigenen Vater und von den Mitbewohnern seines Dorfes. Was wird geschehen, wenn er die Aschera umhaut und den Altar zerstört? Bei Tageslicht hätten die wahrscheinlich alle gesagt, ach komm, die Aschera stört uns doch nicht. Die ist sogar altes Kulturgut. Lass mal doch stehen, die bedeutet uns doch gar nichts mehr. Wir wissen, dass wir an Gott glauben. Kann alles richtig sein, bis einer aufsteht und sie umhaut. Und der Baalsaltar, der steht doch schon Jahrhunderte, ist doch ein ehrwürdiges Altertum, gehört doch zum Image, das man vermarkten kann von unserem Dorf. Ganz typisch, nur für uns. Auf den allen Internetauftritten, auf Postkarten und Reiseführern wird doch immer der Altar gezeigt. Kann doch nicht wegtun, gehört ja zur Geschichte. Wichtig ist ja, uns bedeutet der doch nichts mehr. Und Glauben haben wir es nur mit Gott zu tun. Es kann sein, dass man lange nicht weiß, wie viel einem die Dinge wirklich bedeuten. Wie wenig sie mit Gott und meinem Beten zu tun haben. Wenn ihr die Geschichte lest, dann steht es dort sehr deutlich. Vor lauter Angst geht Gideon her, Angst vor dem Vater, auch dort ist er sich nicht sicher, und schlägt die Aschera in der Nacht um. Und er zerstört den Baalsaltar mitten in der Nacht. Und am Morgen, wo das Dorf erwacht, gibt es nur noch eine Stimme. Wer das getan hat, der muss sterben. Man glaubt an Gott. Man betet. Aber wenn einer die Aschera umhaut und den Baalsaltar zerstört, dann muss er sterben. Aschera und Baal, das sind die Orientierungspunkte, die uns helfen, auch ohne Gott in unserem Leben fest zu werden, zu wissen, wie man beliebt wird, wie man bekannt wird, wie man dazugehört. Lauter gute Dinge, in sich auch wichtige Dinge, aber lauter Dinge, für die man plötzlich nicht mehr beten muss. Hätten wir Gideon und Israel gefragt, sagt einmal, habt ihr den Anker ausgeworfen? Sie hätten gesagt, ja, haben wir. Wir glauben an Gott. Wir würden es auch sagen. Haben wir es wirklich? Oder liegt der Anker nicht immer noch bei uns? In dem, was wir können, was wir vermögen, was wir versuchen.
Du sagst, dass man wie Gideon denken kann, man hat den Anker in Gott hineingeworfen, aber da stehen eben noch Ascheren im eigenen Garten rum und eigentlich sind das auch Anker, dass man da mehr als einen hat und das überhaupt nicht merkt. Der dritte Punkt unseres Referats soll fragen, diesen Anker, den ich auf Gott hinwerfe, mein Glauben an ihn, ist das ein Anker, den ich tatsächlich hinausgeworfen habe aus dem Boot meines Lebens? Wenn man sich ein Bild vorstellt, kann man einen Anker auch nehmen. Ich weiß nicht, wie schwer der ist, je nach Boot wahrscheinlich. Und ich werfe ihn und er fällt krachend ins eigene Boot. Geworfen, aber nicht nach draußen. Vielleicht klingt das für euch an den Haaren herbeigezogen. Die Reformation hat gesagt, das ist die Hauptfrage, das extra nos. Wir müssen uns außerhalb von uns selbst an Gott festmachen. Ich darf nicht nach meinem Glauben fragen, sondern nach ihm. Es geht nicht um meinen Glauben. Es geht um Jesus, an dem ich mich festmache. Draußen muss der Anker sein und bloß nicht an mir selbst festgemacht. Ich habe mich gefragt, wie man es überhaupt merken kann. Woher weiß ich es denn eigentlich, ob ich meinen Anker nach draußen geworfen habe und dass er an ihm, dass ich an ihm festgemacht bin oder ob ich es an mir und meinem Glauben festmachen will. Es gibt ein wunderbares Pauluswort im Römerbrief, Kapitel 4, der Vers 5. Da schreibt Paulus, dem aber, der nicht mit Werken umgeht, aber an den glaubt, der den Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Glauben an den, der den Gottlosen gerecht macht, das heißt den Anker nach draußen werfen. Wenn mein Glaube so ist, dass ich weiß, ich bin gottlos und er macht mich gerecht, dann liegt der Anker draußen, weil nichts in mir zu finden ist. Ich denke, jeder von uns, der erschreckt oder wenigstens merkt, dass er gottlos ist und dass Jesus ihn als gottlosen Menschen gerecht gesprochen hat. Dieser Glaube, der zählt, der hat seinen Anker draußen. Dass ich meinen Anker an mir selbst festmache, dass ich mich an mich binde, meines Erachtens merke ich es daran, ich will's selbst mit Glaubensdingen gut hinkriegen. Dieses Bemühen, Paulus würde sagen, das Werk, ich will's selbst gut machen. Und das führt dazu, dass ich entweder merke, ich kann's nicht, sind die ewig frustrierten Christen, dass man immer unzufrieden ist mit sich selber. Man ist nur unzufrieden mit sich selber, wenn man den Glauben in sich selbst festgemacht hat. Oder dass man überheblich ist, wenn man seinen eigenen Glauben als stark erlebt und das dann ein Teil der Selbstinszenierung wird. Dann hat man ihn auch in sich selbst festgemacht. Ein Mensch, der in Glaubensdingen ständig an sich selbst zweifelt und unsicher ist, meines Erachtens muss er die Frage stellen, habe ich den Anker nach draußen geworfen? Und einer, der sich ein bisschen sehr sicher ist über sich selbst und den Glauben zu seinen Stärken zählt, wie er auch andere Stärken hat, würde ich auch fragen, hast du den Anker nach draußen geworfen oder geht es dir um dich und deinen Glauben? Und der Anker liegt schön hinter dir im Boot. Also dritter Punkt, großes Anliegen, Glauben, fest werden, bitte nicht nach meinem Glauben fragen, sondern fest machen wir uns an ihm. Ich gebe wieder an dich.
Beim Vorbereiten ist uns beiden deutlich geworden, zunehmend und auch mit Erschrecken. Dass es dann nicht einfach zwei Gruppen gibt aus der Schau der biblischen Schriften. Das sind die einen, die glauben und beten. Das sind die, die den Anker ausgeworfen haben. Das sind die anderen, die nicht glauben und nicht beten. Das sind die, die den Anker noch nicht ausgeworfen haben. Das hat ja manches auch für sich. So schwarz-weiß sind die Dinge ja nicht. Was uns erschreckt hat, aber ist zu sehen an verschiedenen Geschichten, verschiedenen Schriftstellen und Aussagen Jesu, dass man glauben und beten kann und sich damit den Blick dafür verstellt, dass der Anker immer noch nicht ausgeworfen ist. Im Gespräch Jesu mit seinen Jüngern, indem es ums Gebet geht. Da sagt Jesus etwas, was unseres Erachtens sehr erhellend ist. Es wird dann auch im Workshop die Grundlage bilden. Jesus sagt seinen Jüngern, wenn ihr betet, dann sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Dort steht eigentlich, dann sollt ihr nicht viele Worte machen wie die Heiden. Denn sie meinen, durch die Menge ihrer Worte bei Gott Erhörung zu finden. Was ist damit gemeint? Da ist gemeint ein Gebet, in dem der Mensch versucht, Gott so zu bestimmen, dass Gott mein Parteigänger wird. Ich versuche ihm meine Anliegen, und die können großartig und goldrichtig sein. Aber ich versuche, meine Anliegen Gott so schmackhaft zu machen, dass er zu mir kommt und mit mir meine Anliegen vertritt. Das heißt, ich versuche, dass Gott mit mir am Ende einverstanden ist. Beten als mein Versuch, dass Gott mit mir einverstanden wird. Und Jesus sagt, das gibt's. Und in der Regel ist dieses Beten verbunden mit dem Bedürfnis, dem Versuch, durch eine Quantität des Betens das zu erreichen. Sie machen viele Worte. Aber es klingt ja christlich, der Versuch, mehr zu beten als vorher. Auch in der Kirchengeschichte, die 150 Psalmen nicht nur einmal im Monat zu beten, sondern einmal pro Woche. Kann man? Man kann sie auch einmal pro Tag beten. Uns vielleicht nicht so nahe, aber der Gedanke, wie wichtig Gebetsnächte sein können, lückenlos hoffentlich, trägt sich auf der Liste auch in der letzten Viertelstunde noch jemand ein, damit der Zusammenhang nicht unterbrochen wird. Ach, wird sich der liebe Gott freuen, wenn die Liste vollständig ist. Welche Rolle spielt die Quantität in unserem Leben, im Glauben und im Beten? Jesus sagt, das ist der Heide in dir. Der Heide ist nicht der, der Gott nicht kennt. Der Heide ist der, der sehr wohl Gott kennt, ein Bild von Gott hat. Und der Heide ist durchaus jemand, der betet. Oh, kann der beten. Und Jesus sagt seinen Jüngern, ihr nicht so. Ich selber erschrecke seit langer Zeit über Bücher und über Bemühen, auch im christlichen Bereich, genau diesen Weg zu gehen. Ulrike sagt mir manchmal, ach, schreib doch endlich mal einen Bestseller. Es gibt ein paar Bestseller im christlichen Buchmarkt. Genau zu dem Thema. Die vergessenen Grundlagen biblischen Betens, mit dem unser Gebet dann ganz sicher ein erhörliches Gebet wird. Bei allen geht es um Quantität. Weil Jesus sagt, wenn ihr betet, nicht so. Ich würde sagen, wenn ihr betet, geht doch dem einmal nach, welche Rolle die Quantität in deinem Beten spielt. Welche Rolle die Quantität auch in deiner Angst, deiner Sorge spielt, nicht genug, nicht richtig, nicht erhörlich genug zu beten. Und dann dieses Wort Jesu zu hören, wenn du betest, nicht so. Und Jesus begründet das. Und das Wort, das er zur Begründung anführt, das ist für uns die Begründung, warum es durchaus so etwas wie Sicherheit in unserem Leben aus Glauben geben kann. Im Bild gesprochen, dieses Wort Jesu ist das Zeichen, dass der Anker wirklich ausgeworfen ist. Weit genug, stabil genug. Nicht, dass die Stürme nicht kommen. Mit Ankern kriegt man die Stürme nicht weg. Der Anker ist aber dazu da, in den Stürmen fest zu sein. Interessant ist, dass Jesus dabei eben auch vom Beten spricht. Aber was für ein Beten ist's? Die Grundlage des Betens, wie Jesus es gemeint hat, ist: Dein Vater, der im Himmel ist, weiß, was du benötigst, noch bevor du ihn bittest. Das ist ein ganz einfaches Wort, an dem ich überprüfen kann, wie mein Beten aussieht. Oder anders, wie mein Bild von Gott, das in mir wohnt, aussieht. Rede ich mit einem Vater, von dem ich weiß, der weiß, was ich brauche, noch bevor ich ihn bitte. Wie sieht ein Gebet aus, das von dieser Überzeugung ausgeht? Wie viele Gebetsformulierungen müssten uns im Mund erfrieren, wenn das stimmt? Gott hat's nicht nötig, und auch ich hab's nicht nötig, dass ich Gott mit mir einverstanden machen muss. Wenn ich zu ihm gehe, dann ist er immer schon auf meiner Seite. Ich muss ihn nicht informieren, ich muss ihn nicht überzeugen, ich muss ihn nicht bedrängen. Was aber dann? Beten ist nicht der Versuch, dass ich Gott mit mir einverstanden mache. Beten ist der Ort, an dem ich lerne, mit Gott einverstanden zu sein. Und der Gott, das ist der, der weiß, was ich brauche, noch bevor ich ihn bitte. Manche entgegnet uns auf diese Einsicht, ja, dann muss man überhaupt nicht mehr beten. Ulrike und ich, wir sind oft miteinander einverstanden. Wir wissen das voneinander. Und gerade weil wir es wissen, reden wir miteinander. Und im Reden miteinander teilen wir das, von dem wir wissen, dass wir miteinander einverstanden sind. Unser Gebet heißt, ich rede mit Gott, der mit mir einverstanden ist, und in meinem Reden zeige ich, dass ich mit ihm einverstanden bin. Und dieses Gebet, dieses Gespräch, das hat was Wunderbares. Das Bild vom Anker findet nach unserer Meinung hier sein Ziel. Unser Leben wird fest, wo ich den Gott gefunden habe, der mit mir einverstanden ist. Und diese Einsicht in meinem Glauben und meinem Leben breiten Raum gewinnt.